Jede Zeit, und zumal die unsere, hat ihre Schlagworte, mit denen sie ihre Tendenzen gleich wie mit Trommelwirbeln verlautbart, die Stimme des Zweifels in den Reihen ihrer Anhänger betäubend und aus den Unparteiischen immer neue Züge um ihre Fahne scharend. Die drei stärksten der heutigen lauten Fortschritt, Kultur und Persönlichkeit. So jedoch, dass der Fortschrittsgedanke als allein der Gegenwart eigentümlich die beiden anderen trägt und ihnen im herrschenden Denken die charakteristische Farbe leiht. Sie meint also, sich überlegen zu fühlen, so den Naturvölkern als nicht minder den ihr voraufgegangenen Geschichtsabschnitten, und hat auf die Frage, worauf sie das gründe, die Antwort bereit: Die Wissenschaft stehe auf nie zuvor erreichter Höhe, die Technik beherrsche die Natur, vor der jede frühere Menschheit ratlos zurückgewichen sei. Aus den unerschöpflichen Vorräten der Erde speise sie planmäßig das allgemeine Wohl, Raum und Zeit durchdringe mit der fernsprechenden Ätherwelle der Geist, und sogar das grenzenlose Luftmeer habe nun endlich sein Erfindergenie erobert. Nicht für überzeugte Bekenner dieses Glaubens, die mit ihm sterben werden, wohl aber für ein jüngeres Geschlecht, das noch fragt, wollen wir versuchen, wenigstens an einer Stelle den Schleier zu lüften und die bedrohliche Selbsttäuschung aufzudecken, die er verhüllt. Auch wem die furchtbaren Folgen noch fremd geblieben, die der Leitgedanke des Fortschritts gezeitigt hat, müsste angesichts jener Gründe stutzig werden. Dem antiken Hellenen war höchst erwünschtes die Kallokagathie. Das ist die innere und äußere Menschenschönheit, die er im Bilde der Olympia sah. Die Mittelalter das Heil der Seele, worunter es die geistige Erhebung zu Gott verstand. Dem goethischen Menschen die Vollkommenheit der Haltung, die Meisterschaft im Wechsel der Geschicke. Und wie verschieden solche Ziele, wir verstehen ohne weiteres das tiefe Glück in der Erreichung eines jeden. Worauf aber der Fortschrittler stolz ist, sind bloße Erfolge, sind Machtzuwachse der Menschheit, die er gedankenlos mit Wertzuwachsen verwechselt. Und wir müssen bezweifeln, ob er ein Glück zu würdigen fähig sei und nicht vielmehr nur die leere Befriedigung kenne, die das Bewusstsein der Herrschaft gibt. Macht allein ist ja blind gegen alle Werte, blind gegen Wahrheit und Recht und, wo sie diese noch zulassen muss, ganz gewiss blind gegen Schönheit und Leben. Wir knüpfen bei unserer Gegenrechnung an Wohlbekanntes an. Die Höhe der Wissenschaft sei zugegeben, wie wenig sie auch vor jeder Anfechtung sicher ist. Die der Technik steht außer Zweifel. Was aber sind davon die Früchte, nach denen wir gemäß einem weisen Bibelwort den Wert alles menschlichen Tuns ermessen sollen? Beginnen wir mit solchen Erscheinungsformen des Lebens, deren Lebendigkeit niemals bestritten wurde, mit den Pflanzen und Tieren. Die alten Völker träumten von einem verlorenen, goldenen Zeitalter oder Paradiese, wo der Löwe friedlich mit dem Lamm, die Schlange als prophetischer Schutzgeist mit dem Menschen hauste. Das sind so ganz nicht Träume gewesen, wie es uns jene Irrlehre glauben macht, die aus der Natur immer nur eines herauslas, den schrankenlosen Kampf ums Dasein. Polarforscher erzählen uns von der furchtlosen Zutraulichkeit der Pinguine, Rentiere, Seelöwen, Robben, ja der Möwen beim ersten Erscheinen des Menschen. Pioniere der Tropen werden nicht müde, uns mit Erstaunen die Bilder kaum betretener Steppen zu entrollen, wo in friedlicher Gesellung durcheinander wimmeln Wildgänse, Kraniche, Ibisse, Flamingos, Reiher, Störche, Marabus, Giraffen, Zebras, Gnus, Antilopen, Gazellen. Von den eigentlichen Symbiosen vollends wissen wir, dass sie durch das ganze Tierreich und über die ganze Erde verbreitet sind. Wo aber der Fortschrittsmensch die Herrschaft antrat, deren er sich rühmt, hat er ringsumher Mord gesät und Grauen des Todes. Was blieb bei uns zum Beispiel von der Tierwelt Germaniens? Bär und Wolf, Luchs und Wildkatze, Wiesent, Elch und Auerochs, Adler und Geier, Kranich und Falke, Schwan und Uhu waren zur Fabel geworden, ehe noch der moderne Vernichtungskrieg einsetzte. Der aber hat gründlicher aufgeräumt. Unter dem schwachsinnigsten aller Vorwände, dass unzählige Tierarten schädlich seien, hat er nahezu alles ausgerottet, was nicht Hase, Rebhuhn, Reh, Fasan und allenfalls noch Wildschwein heißt. Eber, Steinbock, Fuchs, Marder, Wiesel, Dachs und Otter, Tiere, an deren jedes die Legende uralter Erinnerungen knüpft, sind zusammengeschmolzen, wo nicht schon völlig dahin. Flussmöwe, Seeschwalbe, Kormoran, Taucher, Reiher, Eisvogel, Königsweih, Eule, rücksichtsloser Verfolgung, die Robbenbänke der Ost- und Nordsee der Vertilgung preisgegeben. Man kennt mehr als 200 Namen deutscher Städte und Dörfer, die vom Biber stammen. Ein Beweis für die Ausbreitung des fleißigen Nagers in früheren Zeiten. Heute gibt es noch wenige Restkolonien in der Elbe zwischen Torgau und Wittenberg, die auch schon verschwunden wären ohne gesetzlichen Schutz. Und wer gewahrt nicht mit heimlicher Angst die von Jahr zu Jahr schnellere Abnahme unserer lieblichen Sänger, der Zugvögel? Noch vor knapp einem Menschenalter war selbst in den Städten zur Sommerszeit die blaue Luft vom Schwirren der Schwalben und Segler voll, ein Laut, durch den die Ferne und aller Wandertrieb zu ziehen scheint. Damals zählte man in einem Vorort Münchens an 300 bewohnte Nester. Heute sind es noch 4 oder 5. Sogar auf dem Lande ist es unheimlich still geworden. Und es schlagen auch nicht mehr, wie an jedem taufrischen Morgen in den jubelnden Dichtungen Eichendorfs, unzählige Lerchen. Schon muss man es zu den Glücksfällen rechnen, wenn man auf entlegenem Waldespfad aus sonnigem Wiesengrunde einmal wieder den lichten und ahnungsvollen Ruf der Wachtel hört, die früher zu Tausenden und Abertausenden die deutschen Gaue erfüllte und den Liedern des Volkes wieder Dichter lebt. Elster, Specht, Pirol, Meise, Rotschwänzchen, Grasmücke, Nachtigall, sie alle schwinden, wie es scheint, unaufhaltsam dahin. Die Mehrzahl der Zeitgenossen, in Großstädten zusammengesperrt und von Jugend auf gewöhnt an rauchende Schlote, Getöse des Straßenlärms und taghelle Nächte, hat keinen Maßstab mehr für die Schönheit der Landschaft. Glaubt schon Natur zu sehen beim Anblick eines Kartoffelfeldes und findet auch höhere Ansprüche befriedigt, wenn in den mageren Chausseebäumen einige Starre und Spatzen zwitschern. Rührt aber doch einmal vom Klingen und Duften deutscher Landschaft, wie sie noch vor etwa 70 Jahren war, aus Wort und Bild jener Tage ein Hauch die verödeten Seelen an, so gibt es alsbald wieder wetterfeste Redensarten genug von wirtschaftlicher Entwicklung, Erfordernissen des Nutzens, unvermeidlichen Nöten des kulturellen Prozesses, um den mahnenden Vorwurf zu bannen. Da ist es denn nötig, dass wir den Kreis unserer Betrachtung etwas erweitern. Wir lassen dahingestellt, woher denn die dürre Nützlichkeit das Recht nehme, sich zum obersten Grundsatz alles Handelns und die traurigsten Verheerungen berechtigt zu machen. Wir wollen auch nicht wiederholen, was bald Gemeingut des Wissens ist, dass in keinem, aber auch keinem Falle der Mensch die Natur mit Erfolg korrigieren konnte. Wo die Singvögel schwinden, vermehren sich maßlos blutsaugende Insekten und schädliche Raupen, die oft schon in wenigen Tagen Weinberge und Wälder kahl gefressen. Wo man die Bussarde abschießt und die Kreuzottern ausrottet, kommt die Mäuseplage und verdirbt durch Zerstörung der Hummelnester den zu seiner Befruchtung auf diese Insektenart angewiesenen Klee. Das größere Raubzeug besorgte die Auslese unter dem Jagdwild, welches durch Fortpflanzung kranker Stücke entartet, wo seine natürlichen Feinde fehlen. Und so geht es fort bis zu den schlimmeren Rückschlägen der verwundeten Natur exotischer Länder in Gestalt jener furchtbaren Seuchen, die sich an die Ferse des zivilisierenden Europäers heften. entstand doch zum Beispiel die ostasiatische Pest wesentlich infolge des massenhaften Vertriebs keimebergender Fälle dortiger Nager wie des sibirischen Murmeltiers. Das alles wollen wir beiseite lassen, um mit wenigen Beispielen nur den einen und entscheidenden Punkt zu beleuchten, dass der Nutzen, auf den man pocht, nicht das Mindeste mit stofflicher Notdurft zu schaffen habe. Was der reichsdeutsche Hochwald nennt, ist jung aufgeforstetes Stangenholz. Der wirkliche Hochwald aber, der bei uns zur frommen Sage wurde, geht auf dem ganzen Erdball seinem Ende entgegen. Das zur Indianerzeit waldreichste aller Festländer, Nordamerika, muss seinen Holzbedarf heute durch Einfuhr decken. Und die einzig noch ausführenden Länder, Ungarn, Russland, Skandinavien und Kanada, werden bald ihres Überflusses ledig sein. Die fortgeschrittenen Völker im Ganzen genommen brauchen alljährlich rund 350.000 Tonnen Holz zur Papierbeschaffung, damit durchschnittlich alle 2 Minuten ein Buch und nahezu jede Sekunde eine Zeitung erscheine. So groß nämlich ungefähr ist die Erzeugung dieser Artikel im Umkreis der Zivilisation. Man beweise uns die Notwendigkeit, dass die Menschheit mit Milliarden schlechter Zeitungen, Schmähschriften, Schauerromane überschwemmt werde. Und wenn man es nicht kann, so ist die Rodung der Urwälder nackter Frevel. Die Italiener fangen und morden auf grausame Weise alljährlich Millionen an ihren Küsten erschöpft einfallender Zugvögel. Und was sie davon nicht selbst verspeisen, das füllt ihre Beutel durch Ausfuhr nach England und Frankreich. Da Zahlen deutlicher sprechen: Ein einziger Schiffstransport brachte 1909 beispielsweise 72.000 lebende Wachteln in enge Käfige gepfercht nach England, wo die armen Tiere in kläglichem Zustande für die Liebhaber geschlachtet wurden. Auf der Sorrentiner Halbinsel fängt man ihrer lebendig Jahr für Jahr bis zu 500.000. Die durchschnittliche Vernichtungsziffer für Ägypten beläuft sich auf ungefähr 3 Millionen, nicht gerechnet die unzähligen Lerchen, Ortolane, Grasmücken, Schwalben, Nachtigallen. Dem Wohlleben und dem Geschäft, nicht aber dem Hunger, fallen die gefiederten Sänger zum Opfer. Noch weit grauenvollere Verheerungen richtet die Mode an, will sagen die Gewinnlust einiger Schneider und Händler, deren dürftige Erfindungsgabe vom Satan selber eingeblasen erscheint. Hier ein Auszug aus dem Cri de Paris. Die Pariser Putzmacherinnen verarbeiten jedes Jahr bis zu 40.000 Seeschwalben und Möwen. Ein Londoner Händler verkaufte im vorigen Jahre 32.000 Kolibris, 80.000 verschiedene Seevögel und 800.000 Paar Vogelflügel der verschiedensten Arten. Man darf annehmen, dass jedes Jahr nicht weniger als 300 Millionen Vögel für die Frauenmode geopfert werden. Es gibt Länder, die bestimmte Vogelarten, welche eine besondere Erscheinung der betreffenden Gegenden bildeten, vollständig verloren haben. Damit die Schwung- oder Flaumfedern ihren Glanz bewahren, darf man nur lebende Vögel rupfen. Man macht daher auf die armen Tiere nicht mit der Flinte Jagd, sondern mit dem Netze. Der unmenschliche Jäger reißt den gefangenen Vögeln die Federn vom Leibe und die unschuldigen Opfer der Mode müssen die größten Martern erdulden, ehe sie unter krampfhaften Zuckungen den Tod finden. Dergleichen lässt die Menschheit, die sich die Gesittete nennt, stumpfsinnig geschehen. Und während ein unerhörtes Morden sich um die Erde wälzt, prunken die Frauen gedankenlos mit den traurigen Trophäen einher. Es braucht nicht betont zu werden, dass alle aufgezählten Arten und viele andere, darunter der farbenstrahlende Paradiesvogel und der schwingenmächtige Albatros, dem Aussterben nahe sind. Und das gleiche Schicksal droht über kurz oder lang allen Tiergeschlechtern, soweit sie der Mensch nicht gezüchtet oder verhäuslicht hat. Die Milliarden Pelztiere Nordamerikas, die unzähligen Blaufüchse, Zobeltiere, Hermeline Sibiriens erliegen den Exzessen der Mode. seit dem Jahre 1908 in Kopenhagen eine Aktiengesellschaft entstand zum Betrieb von Walfischfang in großem Stile und nach einer neuen Methode, nämlich mit schwimmenden Fabriken, welche die erlegten Tiere sogleich verarbeiten, wurden im Laufe der beiden folgenden Jahre rund 500.000 dieses größten Säugers der Erde hingeschlachtet. Und der Tag ist nahe, wo der Wal der Geschichte und den Museen angehört. Jahrtausende lang durchstreifte zu Millionen der amerikanische Büffel, das liebste Jagdwild des Indianers, die Prärie. Kaum aber, dass der fortgeschrittene Europäer das Land betreten, so begann ein entsetzliches und sinnloses Morden, und heute ist es mit dem Bison aus und vorbei. Das nämliche Trauerspiel wiederholt sich zurzeit in Afrika. Um die sogenannte Kulturmenschheit mit Billardkugeln, Stockknöpfen, feinen Kämmen und Fächern und ähnlich ungeheuer nützlichen Gegenständen zu versehen, werden nach den neuesten Berechnungen des Pariser Forschers Tournier 800.000 Kilogramm Elfenbein jährlich verarbeitet. Das ist gleichbedeutend mit der Niedermetzelung von 50.000 der gewaltigsten Tiere der Welt. Nach den neuesten Mitteilungen hat von dem Augenblick an, wo der Kongo-Staat die Verwaltung des Bezirks Lado aufgab, eine englische Jagdgesellschaft eine Elefantenherde von 8.000 Köpfen umzingelt und niedergemacht, die Weibchen und Jungen eingeschlossen. Im gleichen Stil werden schonungslos hingemordet Antilopen, Nashörner, Wildpferde, Kängurus, Giraffen, Strauße, Gnus, in den tropischen Eisbären, Moschus, Ochsen, Polarfüchse, Walrosse, Seehunde, in den arktischen Zonen. Eine Verwüstungsorgie ohnegleichen hat die Menschheit ergriffen. Die Zivilisation trägt die Züge entfesselter Mordsucht und die Fülle der Erde verdorrt vor ihrem giftigen Anhauch. So also säen die Früchte des Fortschritts aus. Sie sind, wie gesagt, bekannt. Wohlmeinende und warmherzige Männer haben in den letzten 10 Jahren wieder und wieder die warnende Stimme erhoben und suchen durch Natur- und Heimatschutzbünde dem Übel zu steuern. Nicht bekannt aber ist die tiefste Ursache und die ganze Tragweite des Unheils. Bevor wir jedoch darauf eingehen, fahren wir in unserer Anklage fort. Wir brauchen es nicht zu entscheiden, ob das Leben über die Welt der Eigenwesen hinausreiche oder nicht, ob die Erde, wie es der Glaube der Alten wollte, ein lebendes Wesen oder aber, nach der Ansicht der Neueren, ein unfühlender Klumpen toter Materie sei. Denn so viel steht fest: Das Gelände, Wolkenspiel, Gewässer, Pflanzenhülle und Geschäftigkeit der Tiere aus jeder Landschaft ein tieferregendes Ganze wirken, welches das Einzellebendige wie in einer Arche umfängt, es einverwebend dem großen Geschehen des Alls. Im Tönesturm des Planeten unentbehrliche Akkorde sind die erhabene Öde der Wüste, die Feierlichkeit des Hochgebirges, die ziehende Wehmut weiter Heiden, das geheimnisvolle Weben des Hochwaldes, das Pulsen seeblitzender Küstenstriche. Ihnen betteten sich ein, oder es blieben träumend mit ihnen verschmolzen, die ursprünglichen Werke des Menschen. Ob wir den Blick auf den mahnenden Tiefsinn richten der Pyramiden, Sphinxreihen, lotusknäufigen Säulen Ägyptens, auf die scheinhafte Zierlichkeit chinesischer Glockentürme, die gegliederte Klarheit hellenischer Tempel oder auf die warme Heimlichkeit des niederdeutschen Bauernhauses, die Steppenfreiheit des Tatarenzeltes. Sie atmen ein jedes und offenbaren die Seele der Landschaft, aus der sie emporgewachsen. Wie sich die früheren Völker gern Erdentsprossene nannten, so ist in Form und Farbe erdentsprossen alles, was sie schufen, von den Wohnstätten an bis zu den Waffen und Hausgeräten, den Dolchen, Speeren, Pfeilen, Äxten, Schwertern, den Ketten, Spangen und Ringen, den formschönen und zierdereichen Gefäßen, den Kürbisnäpfen und Kupferschalen, den tausendfältigen Geflechten und Geweben. Schrecklicher noch als was wir bisher gehört, wenn auch vielleicht nicht ganz im gleichen Maße unverbesserbar, sind die Wirkungen des Fortschritts auf das Bild besiedelter Gegenden. Zerrissen ist der Zusammenhang zwischen Menschenschöpfung und Erde, vernichtet für Jahrhunderte, wenn nicht für immer, das Urlied der Landschaft. Dieselben Schienenstränge, Telegraphendrähte, Starkstromleitungen durchschneiden mit roher Geradlinigkeit Wald- und Bergprofile, sei es hier, sei es in Indien, Ägypten, Australien, Amerika. Die gleichen grauen, vielstöckigen Mietskasernen reihen sich einförmig aneinander, wo immer der Bildungsmensch seine segenbringende Tätigkeit entfaltet. Bei uns wie anderswo werden die Gefilde verkoppelt, das heißt in rechteckige und quadratische Stücke zerschnitten, Gräben zugeschüttet, blühende Hecken rasiert, schilfumstandene Weiher ausgetrocknet. Die blühende Wildnis der Forste von ehedem hat ungemischten Beständen zu weichen, soldatisch in Reihen gestellt und ohne das Dickicht des schädlichen Unterholzes. Aus den Flussläufen, welche einst in labyrinthischen Krümmungen zwischen üppigen Hängen glitten, macht man schnurgerade Kanäle. Die Stromschnellen und Wasserfälle und wäre es selbst der Niagara, haben elektrische Sammelstellen zu speisen. Wälder von Schloten steigen an ihren Ufern empor, und die giftigen Abwässer der Fabriken verjauchen das lautere Nass der Erde. Kurz, das Antlitz der Festländer verwandelt sich allgemach in ein mit Landwirtschaft durchsetztes Chicago. »Oh mein Gott«, rief schon vor 100 Jahren der ritterliche Achim von Arnim aus, »wo sind die alten Bäume, unter denen wir noch gestern richteten, die uralten Zeichen fester Grenzen? Was ist damit geschehen? Was geschieht? Fast vergessen sind sie schon unter dem Volke. Schmerzlich stoßen wir uns an ihren Wurzeln. Ist der Scheitel hoher Berge nur einmal ganz abgeholzt, es wächst da kein Holz wieder. Dass Deutschland nicht so verwirtschaftet werde, sei unser Bemühen.« Und Lenau fasste die landschaftlichen Eindrücke, die er in unserer Heimat empfangen, in die Worte zusammen: »Man habe die Natur an der Gurgel gepackt, dass ihr das Blut aus allen Poren spritzte.« Was würden diese Männer heute sagen? Heute zögen sie es vielleicht vor, gleich Heinrich von Kleist, eine Erde zu verlassen, die ihr entarteter Sohn, der Mensch, solchermaßen geschändet hat. Die Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges haben nicht so gründlich in Stadt und Land mit dem Erbe der Vergangenheit aufgeräumt, wie die Übergriffe des modernen Lebens mit seiner rücksichtslos einseitigen Verfolgung praktischer Zwecke. Was aber das heuchlerische Naturgefühl der sogenannten Touristik anlangt, so brauchen wir wohl kaum noch auf die Verwüstungen hinzuweisen, welche die Erschließung weltfremder Küsten und Gebirgstäler nach sich zog. Um die Blüte dieser Gräuel zu genießen, bereise man die Schweiz, wo kein Gipfel so hoch und ernst ist, dass sie nicht die Zahnradbahn erklömme, um dort oben in erstklassige Hotels mit allem modernen Komfort das Reisegesindel auszuladen, damit es vor und nach dem Diner ganz nach Wunsch Alpenglühen, Sonnenuntergänge, elektrisch beleuchtete Wasserfälle begaffe. Aber mit alledem nicht genug. Die Wut der Vertilgung hat auch durch die Menschheit ihre blutige Furche gezogen. Aus und vorbei ist es mit den Indianern, vorbei mit den Urbewohnern Australiens, vorbei mit allen Besten der polynesischen Stämme. Die tapfersten Negervölker widerstreben und erliegen der Zivilisation. Wir täuschten uns nicht, als wir den Fortschritt leerer Machtgelüste verdächtig fanden. Und wir sehen, dass Methode im Wahnwitz der Zerstörung steckt. Unter den Vorwänden von Nutzen, wirtschaftlicher Entwicklung, Kultur geht er in Wahrheit auf Vernichtung des Lebens aus. Die Natur kennt keinen Kampf ums Dasein, sondern nur den aus der Fürsorge für das Leben. Viele Insekten sterben nach dem Begattungsvorgang. So wenig legt die Natur auf Erhaltung Gewicht. Wenn nur in ähnlichen Formen die Woge des Lebens weiterrollt. Was ein Tier das andere jagen und töten lässt, ist das Bedürfnis des Hungers, Nicht Erwerbssinn, Ehrgeiz, Machtgelüste. Hier klafft ein Abgrund, den keine Entwicklungslogik je überbrücken wird. Nie wurden denn Arten durch andere ausgerottet, da jedem zu viel auf der einen Seite alsbald der Rückschlag folgt, indem durch stärkere Lichtung der Beute dem Feinde die Nahrung ausgeht. Sondern ihr Wechsel vollzog sich in riesenhaften Zeiträumen aus planetarischen Gründen und führte eine beständige Vermehrung der Unterformen herbei. Die Vertilgung hunderter von Arten in wenigen Menschenaltern lässt keine Vergleichung zu mit dem Aussterben etwa der Saurier oder des Mammuts. Ganz geistverlassen vollends ist die Übertragung physikalischer Mengengesetze, wie dessen von der Erhaltung der Kraft auf Fragen des Lebens. Noch hat ihre Torte keine lebende Zelle hervorgebracht. Und wenn sie es täte, so geschähe es nicht durch eine Verknüpfung von Kräften, sondern weil auch die chemischen Stoffe schon Leben bargen. Leben ist beständiger, Wiedererneuerung fähige Form. Löschen wir diese aus, indem wir die Art vertilgen, so ist die Erde für alle Zeiten um sie verarmt, unbeschadet der sogenannten Erhaltung der Kräfte. Solche Irrlehren werden, wie gesagt, verschwinden, nicht aber die Folgen des realen Ereignisverlaufes, von dem alle Lehrbegriffe ja doch nur der gedankliche Schatten sind. In nichts findet die Meinung derer eine Stütze, welche die geschehene Zerstörung für den Nebenerfolg vorübergehender Zustände halten, auf die eine wiederaufbauende Tätigkeit folgen werde. Damit kommen wir zum Sinn einer Vorgangsfolge, die man die Weltgeschichte zu heißen pflegt. Man verfehlt ihn gründlich, wenn man ihn sucht in den Leistungen des reinen Verstandes. Wir müssen uns der allzu harmlosen Ansicht entschlagen lernen, die Erkenntnis wachse durch die Gelehrten aus sich selbst und jedes Folgegeschlecht mehre in Wissen und Können nur eben die Erbschaft aller Verflossenen. Dass die Griechen nicht drahten, kabeln und funken konnten, erklärt das gewöhnliche Vorurteil aus ihrem Minder an physikalischer Wissenschaft. Allein sie bauten Tempel, meißelten Bildsäulen, schnitten Gemmen von einer Schönheit und Zartheit, wie sie uns nicht mehr beschieden ist, die wir durch künstlichste Instrumente zusammenfügen. Ohne Versuche zu machen und gestützt auf alltägliche Wahrnehmungen hinterließen sie Lehrgebäude der Weisheit, die das Denken der abendländischen Menschheit anderthalb Jahrtausende völlig und noch jetzt zum großen Teil bestimmen. Die lehrbare Tugend des Sokrates kehrt etwas magerer wieder im kategorischen Imperativ Kants. Die platonische Ideenlehre in der Ästhetik Schopenhauers. Das Gedankengerüst der chemischen Atomistik stammt von Demokrit. Ist es angesichts dessen wahrscheinlicher, dass sie Physik nicht trieben aus Unvermögen oder aber, weil sie es gar nicht wollten? Und dürfte nicht ihre Mystik mancherlei Einsicht bergen, die wir verlernten? Ein anderes Beispiel. Dem uralten Kulturvolk der Chinesen wären noch heute alle neuzeitlichen Erfindungen fremd, hätten nicht wir sie ihm aufgenötigt. Schlagen wir aber einen ihrer großen Philosophen auf, die vor dritterhalb Jahrtausenden blühten, einen Lao Tse oder Lie Tzu, so spricht uns ein solcher Tiefsinn der Weisheit an, dass in Vergleichung damit sogar ein Goethe zum Stümper wird. Wenn sie die Wissenschaft nicht besaßen, mit deren Hilfe man Kanonen baut, Gebirge sprengt, künstliche Butter macht, so liegt die Annahme näher, dass sie daran kein Interesse hatten. Hinter der Erkenntnisbemühung stehen fordernd und lenkend die Zwecke der Menschheit. Und nur aus der Richtung dieser können wir jene verstehen. Damit die fortschrittliche Forschung der Neuzeit einsetzen konnte, musste der große Gesinnungswandel vollzogen sein, dessen Ausübungsweise man Kapitalismus nennt. Dass die glänzenden Errungenschaften der Physik und Chemie einzig dem Kapital gedient, darüber besteht für denkende Köpfe heute kein Zweifel mehr. Aber nicht einmal schwer zu erweisen wäre die gleiche Richtung in den herrschenden Lehren selbst. Die unterscheidend besondere Leistung der neueren Wissenschaft, die Ersetzung aller Arteigenschaften durch das bloße Mengenverhältnis, wiederholt nur im Sinne der Erkenntnisgestaltung das Grundgesetz einer Willensführung, welche den schimmernden Farbenreichtum seelischer Werte, des Blutes, der Schönheit, Würde, Inbrunst, Anmut, Wärme, Mütterlichkeit, dem erschlichenen Wert jener eingebildeten Macht geopfert, die sich messbar verkörpert im Geldbesitz. Man hat ja dafür auch das Wort Mammonismus geprägt. Allein wohl nur wenige sind sich bewusst geworden, dass dieser Mammon ein wirkliches Wesen ist, das sich der Menschheit als eines Werkzeugs bemächtigt, um das Leben der Erde auszutilgen. Darüber sei noch ein aufschlussgebendes Wort erlaubt. Wenn schon Fortschritt, Zivilisation, Kapitalismus nur verschiedene Seiten einer einzigen Willensrichtung bedeuten, so mögen wir uns erinnern, dass deren Träger ausschließlich die Völker der Christenheit sind. Nur innerhalb ihrer wurde Erfindung auf Erfindung gehäuft, blühte die exakte, will sagen, die zahlenmäßige Wissenschaft und regte sich rücksichtslos der Erweiterungsdrang, der die außerchristlichen Rassen knechten und die gesamte Natur verwirtschaften will. Im Christentum also müssen die nächsten Ursachen des weltgeschichtlichen Fortschritts liegen. Nun hat zwar das Christentum immer Liebe gepredigt, allein man betrachtet diese Liebe genauer und man wird finden, dass sie im Grunde nur mit überredendem Wort vergolde ein bedingungsloses Du sollst der Achtung, und zwar allein des Menschen in vergötterter Gegenstellung zur gesamten Natur. Mit Menschheitsgeltung oder Humanität verschleiert das Christentum, was es eigentlich meint, dass alles übrige Leben wertlos sei, außer sofern es dem Menschen diene. Seine Liebe hat es vordem nicht gehindert, mit tödlichem Hass den Naturdienst der Heiden zu verfolgen und hindert es heute nicht, mit Geringschätzung die heiligen Bräuche kindlicher Völker abzutun. Der Buddhismus verbietet bekanntlich die Tötung von Tieren, weil auch das Tier mit uns desselbigen Wesens sei. Der Italiener, dem man mit solchem Einwand käme, wenn er Tiere zu Tode martert, antwortet Senza anima und non è cristiano. Denn für den gläubigen Christen gibt es ein Daseinsrecht nur mehr des Menschen. Den altertümlichen Frommsinn, der auch mit dieser Lehre einmal einhergegangen und immer noch Sprossen treibt in den Hütten des Volkes, verwehrte sie ihren Bannerträgern und erweckte hingegen und ließ zu weltverfinsternder Macht gedeihen jenen furchterregenden Größenwahn, der noch den blutigsten Frevel am Leben für zulässig, ja geboten hält, wofern er nur menschlichen Nutzen fördert. Der Kapitalismus samt seinem Wegbereiter, der Wissenschaft, ist in Wirklichkeit eine Erfüllung des Christentums, die Kirche gleich ihm nur ein Interessenverband und das Monon einer entgötterten Sittlichkeit meint eben dieselbe einst des Leben verfeindeten Ichs, die im Namen der alleinigen Gottheit des Geistes, der nicht auszuzählenden Göttervielheit der Welt, den Krieg erklärte, nur aber heute mit einem erblindeten Allgedanken verkuppelnd, was ehedem wenigstens wahrheitsgemäß mit drohender Richtergebärde dem All gegenübertrat. Alle jene Blüten sind gefallen von des Nordes winterlichem Wehen. Einen zu bereichern unter allen musste diese Götterwelt vergehen. Der eine aber, der sich bereichert wähnte, wenn er die Blüten in den Staub trat, ist, wie nun deutlich wurde, der Mensch als Träger des rechenverständigen Aneignungswillens. Und die Götter, die er vom Baume des Lebens trennte, sind die immer sich wandelnden Seelen der Sinnenwelt, von der er sich losgerissen. Die Bilderfeindschaft, die das Mittelalter selbstgeißlerisch im Innern nährte, musste nach außen treten, sobald sie ihr Ziel erreicht, den Zusammenhang aufzuheben zwischen dem Menschen und der Seele der Erde. In seinen blutigen Streichen gegen sämtliche Mitgeschöpfe vollendet er nur, was er zuvor sich selbst getan, das Verwobensein in die bildernde Vielgestalt und unerschöpfliche Fülle des Lebens hinzuopfern für das heimatlose Darüberstehen einer weltabscheidenden Geistigkeit. Er hat sich zerworfen mit dem Planeten, der ihn gebar und nährt, ja mit dem Werdekreislauf aller Gestirne, weil er besessen ist von einer vampirischen Macht, die in den Gesang der Sphären als ein schneidender Misston fuhr. An dieser Stelle aber wird es klar, dass in einem noch viel älteren Entwicklungsgange des Christentums nur eine Epoche bedeutet, durch die ein lange zuvor begonnenes, ruckartig seinem Abschluss und zumal für Europa die werbende Form empfing. Die Kraft nämlich, die aus dem Menschen sich gegen die Welt aufbäumt, ist genauso alt wie die Weltgeschichte. Der Geschichte genannte Entwicklungsgang, der aus der Kreisbahn des Geschehens hinausführt und fürder nicht zu vergleichen ist dem Schicksal sonstiger Lebewesen, beginnt in eben dem Augenblick, wo der Mensch den Zustand des Paradieses verliert und unversehens mit entfremdeten Blicken in nüchterner Helle draußen steht, entrissen dem unbewussten Zusammenklange mit Pflanzen und Tieren, Wässern und Wolken, Felsen, Winden und Sternen. Die Sagen beinahe aller Völker der Welt lassen uns blutige Kämpfe schon in vorgeschichtlicher Zeit vermuten zwischen den eine neue Ordnung bringenden Sonnenhelden und den chthonischen Schicksalsmächten, die in der Folge müssen hinuntertauchen in eine lichtverlassene Unterwelt. Hat doch ein Jesuit in wunderlicher, aber lehrreicher Verkehrung des Sachverhalts die Sage von den Taten des griechischen Herakles, des vorwegnehmenden Diebstahls, bezichtigt am Lebensgange des christlichen Erlösers. Dies aber ist überall der eine und selbe Sinn jener Neugestaltung, mit der die Geschichte anfängt, dass über die Seele sich erhebe der Geist, über dem Traum die begreifende Wachheit, über das Leben, welches wird und vergeht, ein auf Beharrung gerichtetes Wirken. Im Jahrtausende vorher eingeleiteten Werdegang der Geistentfaltung war das Christentum nur der letzte und entscheidende Schub, demzufolge die Entwicklung aus dem Zustand der noch ohnmächtigen Erkenntnis heraustretend, dem Zustande des gefesselten Prometheus, den Herakles freimachte, nun auch den Willen durchdrang und in mörderischen Taten, von denen seither die geschichtlichen Völker ununterbrochen widerhallen, für jeden nicht völlig Verblendeten offenbarte, dass eine außerweltliche Macht in die Sphäre des Lebens einbrach. Dafür die Augen zu öffnen, ist das Einzige, was wir vermögen. Wir sollten endlich aufhören zu vermengen, was im tiefsten gespalten ist. Die Mächte des Lebens und der Seele mit denen des Verstandes und des Willens. Wir sollten einsehen, dass es zum Wesen des rationalen Willens gehöre, den Schleier der Macher in Fetzen zu reißen und dass eine Menschheit, die sich solchem Willen anheimgegeben, in blinder Wut die eigene Mutter, die Erde, verheeren müsse, bis alles Leben und schließlich sie selbst dem Nichts überliefert ist. Keine Lehre bringt uns zurück, was einmal verloren wurde. Zur Umkehr hülfe allein die innere Lebenswende, die zu bewirken nicht im Vermögen von Menschen liegt. Wir sagten oben, die alten Völker hätten kein Interesse gehabt, die Natur durch Versuche auszuspähen, sie in Maschinen hineinzuknechten und listig durch sich selbst zu besiegen. Jetzt fügen wir hinzu, sie hätten es als Verruchtheit verabscheut. Wald und Quell, Fels und Grotte waren für sie ja heiligen Lebens voll. Von den Gipfeln hoher Berge wehten die Schauer der Götter. Darum, nicht aus Mangel an Naturgefühl, bestieg man sie nicht. Gewitter und Hagelschlag griffen drohend oder verheißend in das Spiel der Schlachten ein. Wenn die Griechen einen Strom überbrückten, so baten sie den Flussgott für die Eigenmächtigkeit des Menschen um Verzeihung und spendeten Trankopfer. Baumfrevel wurde im alten Germanien blutig gesühnt. Fremd geworden den planetarischen Strömen, sieht der heutige Mensch in alledem nur kindlichen Aberglauben. Er vergisst, dass die deutenden Phantasmen verwehende Blüten waren am Baum eines Innenlebens, welches tieferes Wissen barg als all seine Wissenschaft. Das Wissen von der weltschaffenden Webekraft, allverbindender Liebe. Nur wenn sie in der Menschheit wieder wüchse, möchten vielleicht die Wunden vernarben, die ihr muttermörderisch der Geist geschlagen. Kaum 100 Jahre sind es her, dass sie wie aus heimlichen Brunnen der Tiefe in vielen Herzen wirklich aufs Neue emporgequollen, die unvergesslichen Träume jener jünglingshaften Weisen und Richter trug, die man missverstehend Romantiker nennt. Ihre Hoffnungen trogen. Der Sturm ist verrauscht, ihr Wissen verschüttet, die Flut verebbt und die Wüste wächst. Aber gleich ihnen, bereit an Wunder zu glauben, wollen wir es für möglich halten, dass ein kommendes Geschlecht doch noch verwirklicht sehe, wovon mit den Worten des Sehers die Geburtswehen Eichendorff in Ahnung und Gegenwart also geschildert hat. Mir scheint unsere Zeit dieser weiten, ungewissen Dämmerung zu gleichen. Licht und Schatten ringen noch ungeschieden in wunderbaren Massen, gewaltig miteinander. Dunkle Wolken ziehen verhängnisschwer dazwischen, ungewiss, ob sie Tod oder Segen führen. Die Welt liegt unten in weiter, dumpfstiller Erwartung. Kometen und wunderbare Himmelszeichen zeigen sich wieder, Gespenster wandeln wieder durch unsere Nächte, fabelhafte Sirenen selber tauchen wie vor nahen Gewittern von neuem über den Meeresspiegel und singen. Alles weist wie mit blutigem Finger warnend auf ein großes, unvermeidliches Unglück hin. Unsere Jugend erfreut kein sorglos leichtes Spiel, keine fröhliche Ruhe wie unsere Väter. Uns hat frühe der Ernst des Lebens gefasst. Im Kampfe sind wir geboren und im Kampfe werden wir überwunden oder triumphierend untergehen. Denn aus dem Zauberrauche unserer Bildung wird sich ein Kriegsgespenst gestalten, geharnischt mit bleichem Totengesicht und blutigen Haaren. Wessen Auge in der Einsamkeit geübt, der sieht schon jetzt in den wunderbaren Verschlingungen des Dampfes die Lineamente dazu aufringen und sich leise formieren. Verloren ist, wen die Zeit unvorbereitet und unbewaffnet trifft. Und wie mancher, der weich und aufgelegt zu Lust und fröhlichem Dichten sich so gern mit der Welt vertrüge, wird wie Prinz Hamlet zu sich selber sagen, weh, dass ich zur Welt sie einzurichten kam. Denn aus ihren Fugen wird sie noch einmal kommen. Ein unerhörter Kampf zwischen Altem und Neuem beginnen. Die Leidenschaften, die jetzt verkappt schleichen, werden die Larven wegwerfen und flammender Wahnsinn sich in die Verwirrung stürzen, als wäre die Hölle losgelassen, Recht und Unrecht, beide Parteien in blinder Wut einander verwechselnd. Wunder werden zuletzt geschehen um der Gerechten willen, bis endlich die neue und doch ewig alte Sonne durch die Gräuel bricht. Die Donner rollen nur noch fernab an den Bergen, die weiße Taube kommt durch die blaue Luft geflogen, und die Erde hebt sich verweint wie eine befreite Schöne in neuer Glorie empor.